Good morning, Endoscopy.
Der Endo-Podcast mit Professor Thomas Rösch aus dem UKE Hamburg.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde der Endoskopie, zu unserer nächsten Podcast-Folge. Wir haben ja schon ein paar Podcasts gemacht, das heißt, langsam kann es losgehen, dass sich ein Podcast auf den anderen bezieht. Der Anlass für diesen Podcast war ein Anruf von Alexander Meining nach dem Gespräch mit dem großen und berühmten Professor Schölmerich. Und er hat gesagt, also jetzt, du musst ja nicht immer nur die Großkopferten interviewen. Für Nicht-Bayern sind das, wie soll ich sagen, die geistigen Großgrundbesitzer. Guck doch mal, was die jüngeren Leute so tun. Und er hätte eine Assistentin, die ich hiermit ganz herzlich begrüßen möchte, Frau Alexandra Kästner von der Uniklinik Würzburg. Und ja, wir steigen einfach mal ein und ich erlaube mir, Sie persönlich, aber auch, soweit das halt geht, als Vertreterin Ihrer in Anführungszeichen Generation zu befragen. Vielleicht erzählen Sie kurz mal, wie Sie hier gelandet sind in Würzburg.
Also ich habe in Würzburg studiert, bin dann aber direkt nach dem Studium erstmal nach Ulm für 8 Monate gegangen und letztendlich unter anderem aus persönlichen Gründen eigentlich wieder zurück nach Würzburg gegangen. War in Ulm auch schon in der Gastroenterologie tätig und bin jetzt seit einem knappen Jahr als Ärztin in der Klinik.
Das ist ja gleich so ein bisschen das Stichwort. Ich wollte eigentlich mit Führung anfangen, aber das machen wir später. Das ist ja das Stichwort zum Beispiel Ortswechsel und Karriere und solche Dinge. Man muss vorsichtig sein, die Vergangenheit retrospektiv zu verklären. Ich hatte ein bisschen das Gefühl, wie ich jung war, hat sich das hauptsächlich nach der Karriere gerichtet und viele meiner Kollegen haben zur unterschiedlichen Begeisterung der Familie diese dann mitgeschleppt, wenn sie irgendwo eine Chefarztposition bekommen haben. Ist das eine andere Mischung heutzutage?
Schwer zu sagen, ehrlich gesagt. Ich glaube, das ist sehr typabhängig, wie karrieregeil man ist. Aber natürlich muss es irgendwie auch mit einer Familie zusammenpassen. Also ich glaube, das kann man nicht pauschalisieren am Ende des Tages.
Was bedeutet Karriere, wenn ich das fragen darf? Bei uns wird natürlich retrospektiv vieles zum Plan verklärt, was einfach Zufall war. Ja? Also ganz so war es jetzt nicht. Aber wie sind Ihre Vorstellungen? Wie weit versuchen Sie vorauszudenken?
Naja, das primäre Ziel ist natürlich irgendwie, Ärztin zu sein, Ärztin zu werden. So jetzt in meinem Karriereweg oder das, was ich mir vorstelle, ist eigentlich würde ich gerne eine breite internistische Grundausbildung machen. Und dann sind wir ja schon irgendwie in 5 bis 6 Jahren und zugegebenermaßen weiß man nicht, was in 5 bis 6 Jahren ist. Ich kann mir super gut vorstellen, zum Beispiel auch oberärztlich tätig zu werden. Ob das am Ende, klar, Stichwort Familie und Beruf irgendwie vereinbar ist oder nicht, ist natürlich dann die nächste Sache. Dann ist auch die nächste Frage, will man an der Uniklinik bleiben oder nicht? Wenn man an der Uniklinik bleibt, dann muss man irgendwie auch forschen, das ist natürlich auch klar. Und das sind, glaube ich, am Ende, ja, wie Sie eben gerade schon gesagt haben, Sachen, die auch viel dem Zufall zu verdanken sind oder nicht. Habe ich einen Oberarzt, der mich auch wissenschaftlich fördert oder habe ich eher einen Oberarzt oder eine Oberärztin, die mich auch selber begeistert, mehr Klinik zu machen? Oder was ja zumindest auch an der Uniklinik ein wichtiger Punkt ist, habe ich total viel Spaß daran, auch Lehre zu machen, mit Studenten, Studentinnen mich zu umgeben und auch einfach ja die Begeisterung für das Fach weiterzutragen.
Jetzt haben Sie ja sehr elegant den Bogen zur Führung eigentlich geschlagen, mit der ich anfangen wollte. Also Vorbild ist ja nach wie vor sehr wichtig, oder?
Absolut. Also finde ich tatsächlich auch hier ganz spannend. Wir haben eine ganz frisch gebackene Funktionsoberärztin bei uns in der Gastroenterologie. Und das habe ich gemerkt, jetzt ist, wie gesagt, noch ganz frisch da und auch insgesamt nur 3 Wochen jetzt in der Zeit, in der ich auf der Gastrostation tätig war, für uns zuständig gewesen. Aber das fand ich schon auch sehr angenehm, mal auch eine weibliche Führungsperson mit dabei zu haben, weil das doch einfach nochmal auch eine ganz andere Perspektive bietet. Ist es denn überhaupt möglich, auch gerade in der Gastroenterologie, die ja schon so gefühlt zumindest sehr männlich dominiert ist, auch als Frau Karriere zu machen zum Beispiel. Kann man das vereinbaren? Was braucht man auch für Unterstützung und was braucht man auch für letztendlich Arbeitszeitmodelle, die das irgendwie hergeben, dass das funktioniert?
Ist das fachspezifisch von Chirurgie bis hin zu, keine Ahnung, Anästhesie unterschiedlich ausgeprägt und die Endoskopie ist ja eher so eine Kleinchirurgie. Wie nehmen Sie das wahr?
Also ich habe den Eindruck, dass da noch viel zu machen sein wird, damit das auch attraktiv ist, als Frau in eine Führungsposition zu gehen. Also ich habe den Eindruck, dass da schon immer noch Hürden da sind und dass es sehr individuell ist, gerade was natürlich irgendwo auch auf Führungsebene gewünscht und ja organisiert wird, wie machbar oder nicht machbar das ist. Klar, letztendlich ist es vielleicht in der Chirurgie schwieriger als in der inneren Medizin, aber am Ende des Tages arbeitet man ja mehr oder minder in allen Fachbereichen viel und als Person mit Kindern kann ich nicht 12 Stunden am Tag in der Klinik arbeiten, weil die Kinder irgendwie auch noch versorgt werden wollen. Man ja auch selber, vielleicht auch nicht nur als Frau, aber selber mit den Kindern Zeit verbringen will. Und ich glaube, dass man schon noch viel machen muss. Vor allem auch 60% der Medizinstudierenden sind weiblich.
Mindestens, oder?
Mindestens. Ja. Ja, in der Zahnmedizin noch mehr. Aber ich bin gespannt, inwiefern sich das am Ende des Tages, sagen wir mal, in 30 Jahren auf eine Führungsebene auswirkt oder ob das am Ende dann trotzdem noch männerdominiert ist, weil es in Anführungszeichen eine Typsache ist.
Das ist eine interessante Frage. Wahrscheinlich kann man das nur dann eben in der retrospektiven Prophetie von hinten her beurteilen, was jetzt da passiert ist. Was mich aber immer wundert eigentlich, die Gesetze des Marktes, des Personalmarktes sind ja eigentlich total auf ihrer Seite. Also gute Leute sowieso, aber überhaupt Fachkräfte sind ja Mangelware. Wieso höre ich, und Sie sind da nicht die Einzige, immer wieder in Gesprächen, dass man, ja, das sagen wir es mal vorsichtig, nicht dann doch nicht genug Mühe gibt. Woran mag das liegen aus Ihrer Beobachtung?
Vielleicht einerseits, weil zumindest so habe ich das wahrgenommen, vor allem Oberärzte anders aufgewachsen sind. Also da war das nun mal anders. Vielleicht ist es auch, dass meine Generation noch ein bisschen mehr auf Work-Life-Balance orientiert ist. Wobei ich kenne niemanden, der an der Uniklinik arbeitet, der nicht mindestens 10 Stunden am Tag da ist. Und ja, ich habe zumindest auch in meinem ersten Jahr regelmäßig noch mehr Zeit am Tag in der Klinik verbracht. Und das ist sicherlich halt irgendwie von den Oberärzten auch so gelebt worden früher. Deswegen glaube ich, ist da einfach auch die Anspruchshaltung, dass das halt schon immer so war und auch so weiter wird, ist schon so ein Punkt, der nur langsam aufgeweicht werden kann. Und auf der anderen Seite sind wir natürlich auch die, die einfach es trotzdem mit sich machen lassen. Also ich könnte ja auch nach 8 Stunden nach Hause gehen, aber ich mache es halt nicht, weil natürlich trotzdem es nicht um irgendein Produkt geht, was halt 5 Tage später irgendwie fertig ist, sondern es geht halt trotzdem immer noch um Menschenleben. Wenn die Arbeit halt nicht getan ist, dann kann man halt auch schwierig nach 8 Stunden sagen, ich gehe jetzt.
Also ist es so ein bisschen die Macht, die man eigentlich hätte, weil man Mangelware ist, in Anführungszeichen, versus das ärztliche Ethos. Vielleicht ist es ja so, Sie haben da auch was angesprochen, ich bin ja mein Leben lang an Universitäten verbracht und bin großer Fan der Unis. Wahrscheinlich sind die Unis tatsächlich noch die prägende Kraft und zwar eben nicht nur inhaltlich, dass man sagt, wir machen Wissenschaft und sagen, wie es ist, sondern auch mit menschlichen Miteinander und in dem, wie man die Arbeit gestaltet. Und wenn das da immer so weitergeht, dann wird es wahrscheinlich noch mal ein bisschen schwierig. Ich habe es jetzt ein bisschen für Sie gesagt, vielleicht müssen Sie sich ja nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber wahrscheinlich ist es so, oder?
Ja, wobei ich glaube, dass gerade Nicht-Universitätskliniken natürlich irgendwie noch viel größeren Bedarf haben an Ärzten und guten Ärzten und, glaube ich, weiterdenken müssen, viel mehr im Zeitgeist sein müssen, damit sie eben Personal bekommen. Also klar, es ist irgendwie attraktiv, in einer großen Stadt an einer Universitätsklinik zu arbeiten, aber es muss ja irgendwie auch attraktiv bleiben in einem kleinen Kaff. Vielleicht sind sie deutlich fortschrittlicher, aber das weiß ich zugegebenermaßen natürlich nicht.
Auch interessant ist diese durch die Unis geprägte Hierarchie. Man steigt von der Universitätsklinik abwärts. Das ist ja im wirklichen Leben ist das ja jetzt nicht wirklich so. Wie nehmen Sie das wahr? Also sagen wir mal, in der ambulanten Medizin wird ja viel gemacht. Wahrscheinlich wird das auch ausgeweitet werden nach all dem, was man aus anderen Ländern kennt. Natürlich kann sich wahrscheinlich jeder vorstellen, in eine Praxis zu gehen. Aber wird das, sagen wir, ausreichend beigebracht? Oder ist die Medizin noch zu abstrakt und je differenzierter, desto besser?
Ich glaube, beigebracht wird es nur teilweise, weil man natürlich, also klar, auch an Kliniken Ambulanzen hat, die man irgendwie führt. Aber trotzdem, glaube ich, ist so das, was man am Ende im ambulanten Setting wahrscheinlich macht. Also zugegebenermaßen beläuft sich meine Erfahrung auf eine Hausarztformulatur.
Aber immerhin.
Immerhin. Und das, ich meine, das wird ja ausgeweitet im Rahmen der Ausbildung. Man muss ja bald ein Quartal ambulante Medizin machen. Ich glaube, das ist auch sinnvoll, um einerseits sozusagen die Attraktivität zu verstärken und andererseits aber natürlich auch das Verständnis, wie funktioniert ambulante Medizin, weil das lernt man ja zugegebenermaßen im Rahmen der universitären Ausbildung gar nicht. Und das ist natürlich schon ein Problem, wenn man jetzt als junger Assistent in eine Klinik geht und 99% fangen letztendlich an der Klinik an, auch die, die später in die Allgemeinmedizin gehen. Und das ist sicherlich ein Manko, dass man gar nicht genau weiß, was kann man eigentlich immer im ambulanten Setting leisten. Wann muss ich auch als ambulant tätiger Arzt jemanden in die Klinik einweisen? Und das Verständnis dafür ist natürlich zumindest im Rahmen der Ausbildung nicht gewährleistet bislang.
Ich dachte, im Studium sei man da weiter, zumindest liest man immer in der Zeitung, man müsse die jungen Leute und so weiter. Aha, das ist ja interessant. Abgesehen davon, dass das natürlich ein kleiner Wirtschaftsbetrieb ist, den man da führen muss, es sei denn, man geht in so ein anonymes, großes MVZ, was ja, weiß nicht, auch unterschiedlich beliebt ist.
Wobei ich glaube, die Attraktivität, was ambulantes Arbeiten angeht, ist ja gerade das, was Sie gesagt haben. Sie haben einen kleinen Betrieb. Und ich glaube, das ist ein Argument für viele Leute, dann sich später auch niederzulassen, zu sagen, okay, ich will eben diese Hierarchie im Krankenhaus nicht mehr. Ich will mein eigener Chef sein, mich um mein eigenes Personal kümmern und auch aussuchen, wer für mich mit mir arbeitet.
Da hat sich ja offenbar dann auch nicht so dramatisch viel geändert. Das wird uns Ältere beruhigen, das zu hören. Ein Punkt natürlich einer Tätigkeit in der ambulanten Praxis ist, dass man, je nachdem, was man da so macht, aber Menschen auch längerfristig begleitet. Wie kommt eigentlich jetzt, sehr lange her, dass ich studiert habe, wie kommt der Patient eigentlich vor im Studium, der Umgang mit dem Patienten? Man liest da immer wieder, da gibt es Seminare, wo Schauspieler Patienten spielen. Und war das dort zumindest, wo Sie waren, schon Realität? Oder?
Also ich habe mit Schauspielpatienten bestimmte Dinge gelernt, geübt, also Anamnese, Überbringung schlechter Nachrichten, dann, mehr fällt mir nicht ein, also das waren drei, vier Kurse, aber zumindest ein bisschen was.
Die schwierigen Sachen, ne?
Zugegebenermaßen, glaube ich, ist es aber trotzdem nicht ausreichend oder zumindest man startet ins Berufsleben und können tut man es trotzdem nicht. Also ich kam mir die ersten ein, zwei Monate beim Visite machen schon auch komisch vor, weil man es eben nicht lernt und was man vor allem nicht lernt. Und das ist eigentlich schon auch, fand ich am Anfang irgendwie auch schwierig, das, was man die letzten 6,5 Jahre im Fachjargon gelernt hat, dann mit dem Patienten verständlich irgendwie zu verbalisieren. Was heißt denn irgendwie jetzt Ösophagus jetzt auch? Wie kann mich der Patient auch verstehen? Und ich glaube, das ist was man sicherlich auch eigentlich eher fördern sollte. Was wir jetzt zumindest die Zeit haben, auf Station mit unseren PJ-Studierenden machen oder teilweise auch mit den Blockpraktikanten, dass wir mal sagen, okay, du machst jetzt die Visite. Der Patient ist für uns alle neu, mach du doch mal die Anamnese, untersuch den mal, dass man eben da reinkommt und eben nicht am ersten Arbeitstag da steht. Und so ist es ja zumindest sowas bei mir. Man ist ja von jetzt auf gleich für mehr oder minder alles Mögliche verantwortlich, von dem man 99% vorher noch nie gemacht hat. Und zumindest, dass so ein paar Sachen man selber schon mal gemacht hat, das versuchen wir zumindest bei uns auf Station so ein bisschen zu etablieren.
Also die berufsbegleitende Ausbildung ist eigentlich wichtiger, als mit Schauspielern zu üben, wenn ich das jetzt so da raushöre. Da werden vielleicht manche enttäuscht sein, da gibt es ja riesige Modelle, wo man sozusagen auch das Menschliche vorverlagert in den außerklinischen Bereich. Aber wahrscheinlich geht es halt doch nur im täglichen Betrieb.
Ist schwierig, also finde ich schwierig zu beurteilen, weil ich natürlich eine Ausbildung erlebt habe und ich weiß, ich war früher viel in der BVMD aktiv und da auch in der medizinischen Ausbildung viel unterwegs und weiß dadurch relativ viel, wie bei uns heißt es oder hieß es Lehrklinik, wie eben diese Ausbildung auch stattfindet an anderen Universitätskliniken. Das ist sicherlich auch ausbaufähig. Also ich glaube nicht, dass das kein wichtiger Punkt ist, aber klar, immer noch was anderes. Rede ich mit einem Schauspieler oder rede ich mit einem richtigen Patienten?
Ja, sehr gut. Dann ist ja letztlich an vielen Ecken das rausgekommen. Irgendwie der Professor Schölmerich hat doch recht. Das Vorbild ist ein ganz wichtiger Punkt, warum sich jemand entscheidet, ein Fach zu machen, warum wie er dann mit Leuten und Patienten umgeht. Und irgendwann tritt man dann natürlich aus dem Schatten raus und zeigt es den anderen.
Ich weiß tatsächlich nicht genau, wer das alles hört, aber ich glaube, das ist was jeder sich merken sollte, der irgendwie in der Klinik arbeitet und der möchte, dass man fähiges ärztliches Nachwuchspersonal bekommt, dass man eben gerade während Studierende in Formulaturen und im PJ sind, sich da eben auch engagiert und einerseits natürlich selber ein gutes Vorbild ist, aber auch eben sich darum bemüht, die Studenten mit einzubinden, sie mit auszubilden. Und ich glaube, das fängt, ich habe Neuro als Wahlterzjahr gemacht, in der Klinik, wo ich war, super schön erlebt, dass einfach wirklich von auf allen Ebenen, vom jüngsten Assistent bis zum Chefarzt, alle motiviert waren, einem was beizubringen. Und auch wenn es die erste Formulatur war. Und ich glaube, so kriegt man am Ende guten, fähigen Nachwuchs, dass man eben sozusagen auch da schon anfängt und das mit den Assistenten genauso weitermacht und die Mentalität an die Oberärzte weitergibt und so weiter und so fort.
Es gibt einen Punkt, der mich da schon länger bewegt. Da wird natürlich, also aus unserer Sicht, viel verlangt an Zuwendung. Das ist ja auch nicht schlecht. Man muss sich, also dass man sich jetzt plötzlich Mühe geben muss, während früher die Stapel auf den Tisch lagen, das ist eine eigentlich sehr gute Entwicklung. Die Frage ist nur, unter dem ökonomischen Druck muss natürlich auch ein bisschen was zurückkommen. Das heißt, ich würde mir dann wünschen, dass irgendwie so ein unausgesprochenes Agreement ist, dass derjenige dann auch bleibt. Weil das alte, traditionelle Uni-Konzept ist ja, wir bilden aus und ob die Besten jetzt gehen oder nicht, ist, ich übertreibe jetzt stark, ist auch egal. Also ich glaube, das müsste so ein was Beidseitiges sein und natürlich, wenn es einem gefällt, bleibt man da wahrscheinlich auch.
Haben Sie sicherlich recht. Ich meine, da bin ich nicht das beste Beispiel für.
Weil Sie einmal
Weil ich gewechselt bin, sind. Also relativ schnell auch gewechselt bin.
Naja, gut, also
aber,
man kann ja niemanden festschrauben.
Nein, aber. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass es sich viel früher schon lohnt. Und ich finde es schon erschreckend, wie schlecht gerade so am Anfang der Berufsstaat organisiert ist. Also auch wie wenig man an die Hand genommen wird. Ich glaube, es ist, also ich weiß es von einer Freundin, die ist in der Anästhesie, da ist es nicht ganz so schlimm. Also da wird man schon noch gerade auch am Anfang mehr auch betreut. Ich war mit einem Kollegen auf Station, wir hatten gemeinsam 1,5 Jahre Berufserfahrung und so richtig geguckt wurde, nur wenn wir gesagt haben, jetzt guck mal bitte. Und ich glaube, dass sich das relativ schnell ökonomisch rechnet, wenn man sagt, okay, man investiert die ersten paar Monate mehr Zeit in die Person, weil je schneller ich Dinge machen kann, desto schneller werde ich auch und desto effizienter bin ich und am Ende bin ich weniger in der Klinik und leiste gute Arbeit und wenn ich das halt eben mühsam mir selber alles beibringen muss, ich glaube, das rechnet sich
ja, gut,
sehr, sehr
und
schnell.
Desto länger bleibt man dann auch.
Ja, deswegen also.
Ja, wunderbar. Wir sind mehr oder minder am Ende unserer vorgenommenen Zeit. Es hat mir großen Spaß gemacht. Vielen Dank für Ihre ehrlichen Worte. Es hat sich viel geändert und auch wieder nicht. Das ist vielleicht unser Fazit und ich möchte mich ganz herzlich bedanken, wünsche Ihnen alles Gute und ich hoffe, dass der Weg auch ein bisschen in die Endoskopie geht. Das ist ja unser Podcast, muss aber nicht.
Ja, vielen Dank.
Ja, wir danken Ihnen auch fürs Zuhören. Bleiben Sie uns gewogen. Bitte schreiben Sie uns, was Ihre Meinung zu den verschiedenen Themen ist, welche Themen wir weiter behandeln sollen und abonnieren Sie den Podcast auf den üblichen Medien, Spotify, Apple und auch auf der Website des Endoskopie Campus. In 14 Tagen hören wir uns wieder.
Wollen Sie mehr zu den angesprochenen Themen lesen? Besuchen Sie unsere Webseite www.endoscopy-campus.com und folgen Sie uns auf Facebook, Twitter, LinkedIn und Instagram.